Wir haben es lange angekündigt, wir reden über Deutschboden. Deutschboden ist ein Dorf, eine kleine Gemeinde oder ein kleines Dorf mit ganzen drei Häusern in Brandenburg, nicht weit weg von Berlin, und ist aber auch gleichzeitig ein Buch von Moritz von Usna, welches 2010 erschienen ist. Und nun Ende März 2014 kommt von André Schäfer der Film Deutschboden, also mit demselben Namen, zu diesem Buch, zu diesem Ort heraus. Und das ist eine Art Dokumentarfilm in Spielfilmlänge. So habe ich diesen Film verstanden. Ich habe ihn mir gestern angeschaut. Tonka, die neben mir steht und mit mir heute Morgen schon die ganze Zeit moderiert, hat sich auch angeschaut. Oder das ist ein Dokumentarfilm in Spielfilmlänge.
Ja, also ich war zuerst auch ganz verwirrt, weil ich irgendwie einen Spielfilm erwartet habe, der aus dieser Reportage entstanden ist. Und auch, es kommt alles so spielfilmmäßig rüber, aber letztendlich ist es ein Dokumentarfilm, ja.
Ja, wie bist du denn, also... Ich hatte dieses Buch damals geschenkt bekommen, Deutschboden, habe das dann jetzt ganz lange im Schrank gehabt, im Regal, gar nicht mehr dran gedacht. Und jetzt letztens hattest du auf deinem Blog diesen Trailer zu den Filmen gepostet. Was war denn für dich dieser Aufhänger, diesen Film auf deinem Blog zu posten und irgendwie darüber zu reden?
Ja, ich habe auf einem anderen Blog tatsächlich darüber gelesen, irgendwie so eine kleine Notiz. Und ich kenne Moritz von Usna einfach aus dem Süddeutsche Zeitung Magazin und einige Reportagen von ihm. Und dann dieser Titel, Deutschboden, der hat mich irgendwie, also der hat mich provoziert, weil der ja rechts klingt, also nationalistisch, ja, ja. Und irgendwie dachte ich mir so, was geht? Und dann aus der Provinz, und witzigerweise kenne ich Zedenick aus meiner Kindheit, sage ich jetzt mal. Tatsächlich hatten wir da in der Nähe ein Haus, wo wir manchmal die Wochenenden verbracht haben. Und ich kenne einfach die Szenerie, und deswegen hat mich das gleich irgendwie, also eben einerseits provoziert, andererseits habe ich es so ein bisschen wiedererkannt, und dann wollte ich mal wissen, worum es da geht. Und ja, weil er ja auch beschreibt, das war die beste Zeit seines Lebens irgendwie. Und das sind alles so Widersprüche, die haben mich angeteased.
Ja. Zedenick ist dann übrigens ein Ortsteil, so wie ich das verstanden habe, vom Landkreis. Kleinstadt,
ja,
von im Landkreis Oberhavel, wo Moritz von Usna letzten Endes gelandet ist, die er sich ausgesucht hat. Moritz von Usna, du hast schon gesagt, war Redakteur beim Süddeutschen Magazin, hat schon für den Spiegel geschrieben, ist mittlerweile bei der Zeit Redakteur, hat auch Theaterstücke verfasst, und der Film, der wurde dann aber umgesetzt und gedreht vom Regisseur André Schäfer, der geboren ist in den 60er Jahren, 1966 ist er geboren, hat dann Geschichte und Journalistik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert, hatte dann eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und war unter anderem auch Autor für die Zeit und für die Frankfurter Rundschau, und hat seitdem nun zahlreiche Dokumentationen gedreht und ab 2007 dann angefangen, auch solche Dokumentationen in Spielfilmlänge. Bevor wir uns jetzt direkt über diesen Film unterhalten, vielleicht nochmal die Intention von Moritz von Usna, die er am Anfang des Filmes schildert, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, warum geht er denn überhaupt nach Zedenick und warum geht er denn überhaupt nach Brandenburg. Das hören wir jetzt einmal, dazwischen dann Musik, damit wir jetzt hier auch nicht ewig lange reden. Und dazu passt ganz gut, finde ich, die langweiligsten Orte von Supershirt. Denn in diesem Lied geht es auch so ein bisschen um die Provinz, um das Land.
Ja, und man muss vielleicht dazu sagen, um das so ein bisschen zu verstehen, der Film ist nämlich unterlegt mit Textteilen aus dem Buch, was zu Anfang so ein bisschen verwirrend ist, weil die zwei Medien einfach auf übereinander gepackt werden. Und der Moritz von Usna liest halt Textpassagen, und dazu sieht man teilweise Bilder im Film, die genau das zeigen, was das Buch beschreibt. Und das ist irgendwie eine abgefahrene Mischung, die mich erst orientiert hat.
Ja, lass uns da gleich drüber reden.
Ja, genau.
Jetzt erstmal die Intention für die Hörerinnen und Hörer, damit sie verstehen, wo wir hier eigentlich gerade sind. Also jetzt der für euch abholende Moment.
Es ging, du liebes Bisschen, natürlich wie immer auch um die alte Frage, ob da draußen ums Eck, keine Autostunde entfernt, noch einmal ein ganz anderes Leben lag, das trotzdem machbar war und das angeschaut werden wollte. Es ging, nach 10 Jahren Berlin in den Nullerjahren, um die ebenso einfache wie dramatische Frage, ob man sich überhaupt noch irgendetwas Neues vorstellen und ansehen wollte oder ob man es besser bleiben ließ. Ich sagte, ich haue ab von hier, Dorthin, wo kaum ein Mensch je vor uns war. Nach Hardrockhausen, Osten, nordöstliche Richtung. Nicht zu weit weg, vielleicht eine Stunde von Berlin entfernt. Ich sagte, ich will dahin, wo Leute in strahlend weißen Trainingsanzügen an Tankstellen rumstehen und ab und an einen Spuckefaden zu Boden fallen lassen. Dort suche ich mir einen Boxclub, trainiere mit, hänge rum und tue nichts, außer die ganze Zeit nur zuzuhören und zuzugucken, was passiert. Und abends stelle ich mich dahin, wo der totale Blödsinn auferzählt wird. Auf Parkplätze, an Tankstellen, in Pilzlokale. Und nebenbei erfahre ich alles über des Prolls reine Seele, über Hartz IV, Nazi-Rock, Deutschlands beste Biersorten und die Wurzel der Gegenwart. Nach etwa 3 Monaten, denke ich, müsste ich genug zusammen haben.
Die langweiligsten Orte der Welt von Supershirt gehört auf dem Campusradio. Das Ganze eingebettet in das Thema Deutschboden. Ein Buch bzw. ein Film und ein Dorf, über das wir gerade reden. Das war nochmal der letzte Paukenschlag dazu. Es geht um diesen Film und das Buch von Moritz von Usna und der Film von André Schäfer. Um dieses kleine Örtchen Deutschboden bzw. Zehlenick, in dem er 3 Monate gelebt hat. Wir haben gestern uns den Film angeschaut, Honka. Ende März kommt er in die Kinos dann. Was war dein Gefühl?
Ja, ich habe, also, was war mein Gefühl? Ist auch eine schöne Frage. Also der Film ist schon lustig. Also zuerst weiß man nicht so, okay, wo führt es jetzt hin? Und wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, man ist verwirrt, dass man sozusagen die gleichen Beschreibungen hört, wie man sie auch sieht. Also es sind tatsächlich, würde ich mal sagen, Originalschauplätze. Und ich habe mich auch gefragt, wie der Film eigentlich entstanden ist, ob er sozusagen, als er da war, gleich mit der Kamera begleitet wurde oder ob das Ganze dann später passiert ist. Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist später passiert, weil ich glaube, das ist dieses frei nach dem Buch, dass man einfach zwar diese Textzeilen von dem Buch genommen hat, die gelesen werden, aber dass dazwischen diese Gespräche, die dann mit den Leuten, die er tatsächlich währenddessen er für das Buch recherchiert hat, getroffen hat, mit denen wurde dann spontan einfach geredet. Und deswegen weicht das dann halt vom Buch ab, weil sie natürlich nicht wieder genau dasselbe sagen, was sie dann in dem Buch oder auch gesagt haben. Aber lass uns mal über diese Leute reden, weil ich fand, also es geht ja größtenteils um Five Thieves Less, 5 Zähne weniger, das ist eine Punkrock-Band aus Zehlenick und die lernt er relativ am Anfang kennen und verbringt dann auch diese nächsten 3 Monate mit ihnen und erlebt ganz viel mit ihnen. Wie findest du die Typen? Weil ich fand's stranger Scheiß irgendwie. Also,
Was heißt das? Okay.
Naja, ich fand einerseits, also man muss dazu sagen, dass die, dass Zehlenick so eine Zeit hatte, wo es von Rechten so ein bisschen durchwandert war. Und die waren auch damals rechts und das war aber, ich fand das Verrückte war, dass für die war diese Nazi-Zeit, die sie hatten vor Jahren, war irgendwie so eine ganz normale Phase in der Jugend. Also sozusagen dieses, wie ich damals irgendwie dann mal eine Zeit lang irgendwie mich mit Hip-Hop beschäftigt habe und irgendwie Hip-Hop-mäßig rumgelaufen bin, so waren die halt Nazis, also sozusagen... Dieses Politische war denen alles scheißegal, sondern das war halt wie so eine Jugendkultur für die eine kurze Zeit lang.
Ja, das hat mich auch tatsächlich.
Und dann war das wieder weg.
Ja.
So.
Also wie die damit umgehen auch. Und die unterhalten sich ja auch mit der einen Mutter darüber, quasi vor der Kamera. Und auffällig war, dass sie das sozusagen nicht beim Namen nennen. Es wird immer nur so umschrieben, es wird drumherum geredet. Also ganz selten wird tatsächlich mal gesagt, was da überhaupt abgegangen ist. Und ja, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das auch einfach, weil es gibt ja ganz viele Leute, man sagt immer, die machen nur mit oder sie haben einfach Langeweile und dann gibt es da vielleicht einen Nazi und dann ist der cool und dann sagen sie halt das Gleiche wie er und also so denken gar nicht darüber nach, sondern sie sind halt in dieser Kleinstadt ohne Perspektiven und dann ist da irgendwas, was die Langeweile durchbricht, sag ich mal.
Genau.
So Freizeit-Nazis oder keine Ahnung, wie man das nennen soll.
Lass uns mal rüberschwenken zu Moritz von Usla, weil auch da fand ich strange Position. Also Er meint immer, dass es irgendwie, das ist alles scheiße dort und ich finde das alles irgendwie, das ist trist, das ist grau, das ist langweilig und das ist irgendwie scheiße und er findet aber diese Scheiße geil und
ja.
Also er findet die Scheiße so geil und er findet nicht das Scheiße geil und das finde ich immer so eine verwirrende Position, weil ich nicht weiß, ob es dann immer noch ein sich drüber lustig machen ist, sozusagen, das ist alles voll scheiße hier und das finde ich voll geil.
Ja, man weiß nicht, woher das kommt, dass er sagt, einerseits hier ist alles super trist und andererseits war das die beste Zeit meines Lebens. Aber ich glaube, drüber lustig machen ist es auf keinen Fall. Also das habe ich da überhaupt nicht gesehen, obwohl man sagen muss, der Film war super witzig, also teilweise an Stellen super witzig. Aber ich würde nicht sagen, dass er sich drüber lustig macht, nee.
Besonders beeindruckt hatte mich auch die Stelle, als er die Leute beschrieben hat, die dort leben und mit denen er da zu tun hat. Er nennt sie liebevoll den Prollfighter und wie er sie beschreibt, das hören wir uns jetzt einmal an.
Viele abgearbeitete Gesichter, vor allem Frauen über 60 hatten Gesichter, die aussahen, als hätten sie viele Jahre lang eine Arbeit gemacht, die den Kopf abgestumpft und den Körper geschunden hatte. Die harte Arbeit hatte aus Frauengesichtern Männergesichter gemacht. Die Männer, die ich sah, hatten komischerweise längst nicht so harte und so erschöpft aussehende Gesichter. Männer unter 40 hatten kurze Haare, ausnahmslos. Genauer, die Haare waren über den Ohren und am Hinterkopf abrasiert. Auf dem Kopf saß ein gleichmäßig kurzgeschnittener Haardeckel. Dreiviertelhose, T-Shirt, Turnschuhe, gerne Ohrring, Tätowierung auf einem der beiden Unterschenkel dazu. Fertig war der Prollfighter.
Ja, so hat er ihn beschrieben, den Prollfighter. Und er hat es am Anfang, hat er kurz über Frauen geredet und dann ging es aber nur wieder um die Typen, die Kerle, mit denen er zu tun hat. Und dieser Film ist sowieso relativ kerllastig, männerlastig. Ob das vielleicht schon wieder so ein bisschen ein Hinweis ist auf die Struktur dieser Region, dass dort vielleicht auch nicht mehr viele Frauen leben. Der eine hat dann ja angefangen, darüber zu erzählen, wie es mit den Frauen ist, oder? Das hatte ich ja so ein bisschen aufgebracht.
Ja, also was heißt aufgebracht? Aber vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass dieser Film vor allen Dingen Männer zeigt und das irgendwie, das scheint die totale frauenverlassene Gegend zu sein, wenn, also es gibt drei Typen von Frauen, die in diesem Film auftauchen, ja, ich habe das mal so ein bisschen analysiert und zwar ist das zum einen die Mama, die leidgeprüft irgendwie diese rechte Jugendphase von den Jugendlichen miterlebt hat und da durch musste und jetzt aber immer noch zu ihren Kindern hält, was auch ziemlich, also was bewundernswert ist, würde ich mal sagen. Dann gibt es Frauen, die vor der Kamera rumlaufen in Miniröcken, so in der Disco oder so. Und dann gibt es die, in der Erzählung kommen dann die Polinnen, die geilen Polinnen vor, die irgendwie im Bordell, die man sich im Katalog aussuchen kann. Also das sind so die Typen von Frauen, die da sind und ich würde sagen, dass das schon darüber viel sagt, dass die Frauen vielleicht, oder es macht das Bild, dass Männer einfach in dieser Provinz, in dieser grauen, tristen zurückbleiben. Und er sagt ja auch, die warten, bis irgendwas passiert. Aber es passiert einfach nie was. Und vielleicht, man sagt ja immer, Frauen nehmen dann einfach die, also was heißt immer, auf keinen Fall immer, aber die nehmen dann einfach die Initiative und gehen da auch weg.
Ja. Lass uns, bevor wir zu einem Fazit kommen zu dem Film, nochmal einen Ausschnitt uns anhören, den ich auch relativ bezeichnend finde. Man könnte sagen, es ist so ein bisschen das Klischee oder das Vorurteil, was in dem Film auch ein bisschen beschädigt wird, ist, dass man sich nachts am Wochenende, wenn man nicht mehr arbeiten gehen muss und man hat Freizeit, dann trifft man sich abends an der Tankstelle. Und das ist auch in dieser Kleinstadt gang und gäbe. Und Moritz von Usser nennt es liebevoll Nachtleben bei Aral.
Blau-weiß leuchtende Tankstellenpoesie. Aral, alles super. Staubsauger, Luft und Wasser. Da parkten etwa 6 Autos. Vor einem Warnschild mit der Aufschrift Feuergefahr, Rauchen, Feuer, offenes Licht, polizeilich verboten, standen etwa 10 junge Männer. Kappen, Ohrringe, Blaumänner, ein Ed Hardy-T-Shirt. Einer mit einem Edeka-Polohemd, Bierdosen. 8 der 10 Jungs rauchten.
Karl!
Dann standen wir immer noch bei Aral. Eine Stunde. Noch einmal 2 Stunden. Um Punkt 11 wurde die Tür des Kassenhauses von innen abgeschlossen. Der Leuchtkasten Nachtschalter sprang an. Als sei dies ein Zeichen, das in jede Straße der Kleinstadt gesendet wurde, trafen im Minutentakt immer neue Autos ein. Wir waren gegen 17 Uhr an die 20 Mann gewesen, dann gegen 21 Uhr an die 10. Nun nach 23 Uhr mit Öffnen des Nachtschalters wurden es schnell an die 30, 40, die um ihre Autos herumstanden. Auf zur letzten Runde an der Tankstelle. Nachtleben bei Aral.
Nachtleben bei Aral, nochmal ein kleiner Ausschnitt des Films Deutsch Boden von André Schäfer nach dem gleichnamigen Buch von Moritz von Uslar. Wir kommen mal zu einem Fazit des Filmes. Tonka, wie fandest du ihn jetzt, wenn du ein Fazit ziehen müsstest?
Na, einerseits möchte man irgendwie lachen, weil es sind wirklich sehr witzige Stellen teilweise, die da vorgespielt werden oder die auch durch die Situationskomik einfach entstehen. Und andererseits ist es aber auch so trist. Also es ist sehr ambivalent, würde ich sagen. Man sollte ihn sich aber auf jeden Fall nicht entgehen lassen, doch? Man kann ihn sich angucken, ja.
Das finde ich auch eine klare Empfehlung. Es ist auch so ein bisschen Provinzromantik, was man sich da anschauen kann. Es ist auch von den Bildern her und von der Sprache her auch in einer gewissen Art und Weise ein sehr romantischer Film. Und man bekommt auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Einblick in, nicht nur in Provinz, auch irgendwie in das deutsche Leben, was wir hier führen in unserem Land.
Ja, und falls ihr euch den angucken wollt, müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen gedulden. Der kommt nämlich erst am 27. März in die Kinos.